Meine Damen und Herren, wir beginnen mit der Podiumsdiskussion. Sie werden aber Gelegenheit bekommen, Ihre Fragen loszuwerden. Darauf freue ich mich dann auch schon. Herr Professor Latif, wenn wir so weitermachen wie bisher, werden uns, das sagen die Studien, nicht einmal die effizientesten, manche sagen aggressivsten Varianten des Carbon Dioxide Removal, also man entzieht Kohlendioxid, helfen, die Gefahren durch die Versauerung der Meere für das Leben in den Ozeanen zu bändigen. In der Tiefsee würde es sogar Millionen Jahre dauern, bis das CO2-Signal von heute verschwunden ist. Das sagt eine Studie, die Ihr Institut gerade mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung im Nature veröffentlicht hat. Welche Folgen sind, wenn wir so weitermachen, zu erwarten und was bringt es, wenn wir umkehren?
Ja, das ist eigentlich eine abendfüllende Antwort, aber ich will es kurz machen.
6 Minuten, das ja. War abgesprochen. Falls Sie, also Sie können gerne mithelfen, die 6 Minuten einzuholen.
Also vielleicht fangen wir erst einmal an, wo wir jetzt eigentlich stehen. Denn wir stehen eigentlich schon an einem Punkt, der schon ziemlich außergewöhnlich ist, wenn man die letzten Jahrtausende betrachtet. Wir haben es ja gerade schon von Herrn Präsidenten Kreuzer gehört, schon seit fast einem halben Jahrhundert wird ja schon über das Klimathema diskutiert, auch in den USA. Und man weiß eben inzwischen, dass der Gehalt an sogenannten Treibhausgasen in der Atmosphäre heute so hoch ist, wie er noch nie gewesen ist, seit wir Menschen auf diesem Planeten leben. Also seit mindestens 800.000 Jahren, so weit können wir eben sicher zurückgehen. Also wir haben schon einen unglaublichen Wandel herbeigeführt und merken es aber eigentlich noch nicht so richtig. Die Chinesen merken es gerade einfach an der Luftverschmutzung. Wir haben es mal kurzzeitig auch gemerkt, im Ruhrgebiet beispielsweise, da waren wir ja auch nicht ganz, aber fast da, wo die Chinesen jetzt sind, Smog ohne Ende. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Film von Wolfgang Menge, der hieß ja auch Smog. Das heißt also, eigentlich müssten bei uns die Alarmglocken schrillen, aber sie tun es nicht. Und warum tun sie es nicht? Weil der Himmel sich irgendwie nicht rötlich einfärbt und wir nicht merken, dass wir eigentlich schon das jetzt in einem Maße ausgelenkt haben, das Anlass zur großen Sorge gibt. Gehen wir mal weiter. Wir sprechen ja von Treibhausgasen und das bedeutet, dass wir durch den Ausstoß dieser Gase die Erde erwärmen. Wir leben an der Erdoberfläche. An der Erdoberfläche ist die Temperatur seit Beginn der Industrialisierung um etwa 1 Grad gestiegen. Die Klimaerwärmung ist eigentlich schon viel weiter fortgeschritten. Wir merken es bloß auch da nicht, weil beispielsweise während der letzten 40 Jahre die Ozeane 90% der Energie aufgenommen haben, 90% der Energie, die durch den Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre zurückgehalten worden ist. 90%. Das heißt, es erwärmt sich ein gigantischer Wasserkörper. Diese Wärme, die jetzt im Ozean gespeichert ist, die wird wieder allmählich an die Luft abgegeben werden. Deswegen sagte ich, wir sind eigentlich schon viel weiter, als wir es tatsächlich an der Oberfläche messen können. Und deswegen sind wir eigentlich schon wegen dieses Trägheitseffekts nicht bei 1 Grad, sondern schon bei 1,5 Grad. Die 2 Grad, die jetzt immer im Raum stehen, als Marke, die man nicht überschreiten soll, ist eigentlich kaum noch einzuhalten, wenn nicht sofort wirklich, und mit sofort meine ich, sagen wir mal, innerhalb der nächsten 10 Jahre, der Einstieg gefunden wird in die Reduktion von Treibhausgasen. Wenn wir das nicht schaffen, sind die 2 Grad auch schon passé. Wie gesagt, weil wir eigentlich schon viel weiter sind, als wie wir es an der Oberfläche messen können. Das Gleiche gilt für den Meeresspiegel. Der Meeresspiegel ist angestiegen seit 1900 um 20 Zentimeter. Egal, was wir tun, er wird weiter steigen. Die gegenwärtige Rate liegt bei 3 Millimeter pro Jahr, das heißt 30 Zentimeter pro Jahrhundert, aber es wird sich weiter beschleunigen. Warum wird sich das weiter beschleunigen? Weil jetzt schon die großen Eispanzer Grönlands und der Antarktis beginnen zu schmelzen. Sie zeigen Netto-Massenverluste, tragen heute schon mehr zum Meeresspiegelanstieg bei als die Erwärmung der Ozeane, die ja auch zur Ausdehnung des Meerwassers führt. Wenn jetzt nichts passieren sollte, dann werden wir Erwärmung bekommen von vielleicht noch mal zusätzlich 4 Grad. Mit dem einem Grad zusammen sind da schon 5 Grad. Das wäre also eine Änderung, die vergleichbar wäre mit dem Temperaturunterschied von der letzten Eiszeit bis heute. Nun hat die Temperaturänderung von der letzten Eiszeit in die heutige Warmzeit ungefähr 10.000 Jahre gedauert. 5 Grad in 10.000 Jahren. Wir sprechen jetzt über möglicherweise 5 Grad in 100 oder 200 Jahren. Das heißt also, eine Geschwindigkeit, die es auch noch nicht gegeben hat, abgesehen davon würden wir in Bereiche kommen, wir würden irgendwo in Richtung 20 Grad Erdmitteltemperatur kommen. Auch das hat es seit vielen, vielen Jahrtausenden, seit Jahrhunderttausenden nicht mehr gegeben. Und was ich damit letzten Endes sagen will, ist, um Ihre Frage dann abschließend zu beantworten, wir führen ein gewaltiges Experiment mit unserem Planeten aus. Wir wissen nicht genau, und ich will mich ja auch gar nicht hinstellen und behaupten, ich wüsste alles ganz genau. Wir wissen nicht genau, was passieren wird. Aber wir haben eine ungefähre Ahnung davon. Die Meeresversauerung ist eines der Probleme, Sie haben es angesprochen, durch die Aufnahme von Kohlendioxid. Die Meere nehmen nämlich nicht nur Wärme auf, sondern sie nehmen auch Kohlendioxid auf. Ungefähr 1/4 dessen, was wir in die Atmosphäre entlassen, durch die Aufnahme von Kohlendioxid, kommt das zur berühmten Ozeanversauerung. Und auch das ist möglicherweise eine Zeitbombe, die in den Meeren tickt, die die marinen Ökosysteme betrifft und am Ende des Tages eine der Grundlagen der Welternährung auch betreffen könnte. Insofern mag ich es mir gar nicht ausmalen, was passiert. Und ich hoffe, es wird nicht passieren. Und ich hoffe, dass wir irgendwann, das heißt wir, weltweit zur Vernunft kommen.
Danke, Herr Latif. Frau Pfeiffer, Herr Latif hat gerade gesagt, die Meere speichern, die Böden tun es auch. Aktuell befassen Sie sich mit dem Thema Bildung, Umwandlung und Freisetzung von Kohlendioxid im Permafrost. Die Böden leiden bereits, Bauwerke, die auf ihnen errichtet wurden, man kann das in Russland beobachten, bröckeln zum Teil, stürzen ein. Und aus den freigewordenen, auf den aufgetauten Boden steigt das Treibhausgas Methan, was ja nochmal deutlich wirksamer ist als Kohlendioxid. Das sind Schlaglichter auf die Auswirkungen des Klimawandels auf den Boden. Was müssen wir da erwarten oder sind die Böden so stabil, dass wir uns beruhigt wenigstens in dieser Frage zurücklehnen dürfen?
Ja, also Sie sprechen einen wichtigen Punkt an, nämlich die Kryosphäre oder die kalten Gebiete unserer Erde. In dem Fall, ich befasse mich mit Böden, die heißen Permafrostböden, Dauerfrost geht da ein. Und die sind tatsächlich, weil sie so eine große Flächenverbreitung haben, 25% unserer Erde sind mit Dauerfrost unterlagert und die sind sogenannte Kipppunkte unseres Klimas. Wir haben eigentlich schon gehört, wir brauchen nicht mehr daran zu zweifeln, dass unsere Erde wärmer wird, es wird wärmer. In der Arktis oder in den Permafrostgebieten kann man das nicht nur modellieren oder abschätzen, sondern wir haben das ist gemessen worden. Und jetzt komme ich zu meinem Metier, das sind die Böden. Die Böden sind ja der Bereich, auf dem wir stehen, auf dem wir leben. Und Sibirien, das denken Sie vielleicht, oder Alaska oder Kanada, ist weit weg. Nein, das ist direkt vor unserer Haustür. Denn alles das, was dort an Stoff, mit anderen Worten an Kohlenstoff umgesetzt wird und an Wärme wieder freigegeben wird, merken wir in der bodennahen Atmosphäre und trägt eindeutig zur Erwärmung bei. Da kann man sich jetzt fragen, okay, Böden, Gott sei Dank, dass wir sie haben. Sie sind der oberste belebte Teil und sehr effizient in der Lage, Kohlenstoff aus der Atmosphäre aufzunehmen. Sind echte Senken. Und gerade die nördlichen Gebiete sind ja seit den letzten 11.500 Jahren tolle Senken, natürliche Biofilter für diese Treibhausgase, wenn sie nicht gestört werden. Nun wissen wir, der Mensch hat Faszination Arktis sich zum Thema gemacht. Mich interessiert das auch, wunderbar. Und hat dafür gesorgt, dass gerade diese Regionen, die sehr sensibel sind, Frost ist über Temperatur definiert. Wenn ich die Temperatur erhöhe, leuchtet jedem ein, verändert sich was. Der Permafrost kann warm sein, er kann kalt sein. Wenn er warm ist, ist er sehr labil, dann füllt er seine Funktion, zum Beispiel ein Deckel zu sein für die darunterliegenden geogenen Gaslagerstätten. Denken Sie an Methan, also unser Gas, Erdgas oder Öl. All das wird labil und geht direkt in Austauschprozesse mit der Atmosphäre. Das ist aber nur ein Punkt. Wir brauchen nicht so sehr nach Sibirien sondern auch bei uns liegen diese Böden vielleicht als Archive da. Wir könnten also zurückgucken in die Geschichte und würden ähnliche Phänomene sehen und lernen aus den alten Böden, was sozusagen in Zukunft mit der Arktis passiert. Viel wichtiger sind die Auswirkungen, die wir auch indirekt wieder über unsere Böden haben, nämlich über die Nahrungsmittelproduktion, über die Nährstoffe, die in den Böden stecken und die Funktion von Böden, Trinkwasser zu generieren. Also blaues Wasser, das sind die wichtigsten, und Böden sind natürlich auch Grundlage für die Biodiversität. Wir könnten viele Beispiele heranziehen und sehen, dass die Auswirkung einer Erwärmung schon jetzt über unsere Böden durch den Menschen so stark verändert sind, dass wir einfach umdenken müssen und überlegen müssen, nehmen wir diesen kleinen Pool, diese Mutter Erde oder die Erde, die unser täglich Brot produziert, und tun was über den Bodenschutz für den Klimaschutz.
Darf ich eine Nachfrage stellen? Ja. Sie sagen, tun was über den Bodenschutz zum Klimaschutz. Heißt das ganz praktisch, wir müssen schon auf alle Fälle alles tun, um die Fruchtbarkeit der Böden zu erhalten, weil sie unter dem Klimawandel leiden?
Ja, und das müssen wir differenzieren. Wenn wir uns die Verteilung von Böden auf der Erde angucken, wir reden jetzt ja über globale Verteilung, dann sehen wir, dass das eigentlich nicht gerecht ist. In den Regionen der Erde, wo viele Menschen sich tummeln müssen, Armut, Hunger ist immer noch ein Problem. Bedenken Sie bitte, dass fast 800 Millionen Menschen nicht ausreichend versorgt sind. Und wir haben ungefähr 7,5 Millionen Leute. Diese brauchen Hunger, die werden nicht ernährt, weil zum Beispiel in den zentralen Tropen die Böden von Natur aus so ausgelutscht sind, verwittert sind, während in anderen Regionen, ich nenne mal Mitteleuropa oder das schöne Deutschland, einfach von der Natur gesegnet ist und gute Böden hat, die auch mit entsprechend wenig Aufwand eine Ernährung gewährleisten. Und Ernährung ist ein ganz wichtiges Problem. Als Bodenkundler findet man ja Böden nicht nur schön, sondern ich denke gleich an, im Grunde genommen, was kann ich beitragen, damit wir diese Ungerechtigkeit der Verteilung auf der Erde eigentlich abmildern können. Und das geht Hand in Hand mit Klima, ich will nicht Schutz sagen, aber mit Verhinderung weiterer Erwärmung.
Ja, vielen Dank. Herr Snow, Herr Latif hat gerade gesagt, es muss sich etwas ändern. In Austin in Texas sattelt gerade ein alter Haudegen der Ölindustrie, der einst für die Republikaner in Sachen Öl unterwegs war, um. Ob das mit dem Klimawandel stimme, wisse er nicht so genau. Aber das Geschäft mit der Energie aus Sonne und Wind, das dürfe man sich nicht entgehen lassen. Das hatte Kip Ovid in einem Interview mit der Taz. Allianz teilt mit, man werde künftig nicht mehr in Unternehmen investieren, die mehr als 30% durch den Abbau von Kohle oder mehr als 30% ihrer Energieversorgung aus Kohle beziehen. Zwei von ziemlich vielen Beispielen, die man in der letzten Zeit findet, in den Wirtschaftsteilen der Zeitung. Erledigt also die Wirtschaft mit ihrem Einstieg in die carbonfreie Gesellschaft gerade den Klimawandel?
Die entschiedene Antwort ist nein. Und sie hat über Jahrzehnte bewiesen, dass sie es nicht meistert. Aus ganz einfachen Gründen. Wenn wir uns anschauen, was verschiedene Unternehmen machen, wie Allianz und alles zusammenrechnen, kommen Milliarden Euro Ausstieg aus der Kohle zustande. Und wenn man sich nur darauf konzentriert, ist das beeindruckend, aber es ist ein Ablenkungsmanöver. So wie das Kyoto-Protokoll zu einer großen Euphorie geführt hat, das war auch ein Ablenkungsmanöver. Jeder hat gemeint, jetzt kommt die große Wende und die Treibhausgase sind schneller gestiegen in den letzten 10 Jahren als in den 90er Jahren oder in den 80er Jahren. So durch Wirtschaft, Business as usual, können wir nicht viel erreichen. obwohl es uns sehr wohl bekannt ist, dass wir jetzt viel mehr über erneuerbare Energien sprechen. Und schauen wir uns das an. Die erneuerbaren Energien weltweit befriedigen 13,5% der gesamten Energienachfrage. Und das scheint ganz ordentlich zu sein. Bis man genauer drauf guckt, 3/4 davon sind Biokraftstoffe. Und Biokraftstoffe sind zum Großteil eine Art Bestechung oder eine Belohnung für Interessensgruppen, um ihre Geschäfte voranzutreiben. Zum Teil schädlich, netto ist da wenig Gewinn drinnen. 5% wird vor der gesamten Energienachfrage wird von Atomkraft befriedigt. Und was dann übrig bleibt für die eigentlich gesunden erneuerbaren Energie, Wind, Sonne, Geothermie und so weiter, das sind 1,3%. Okay? So, überall sehen wir diese großen Räder, die sich drehen, und viele meinen, es ist ein Affront für unseren ästhetischen Sinn. Was haben wir damit bezweckt weltweit? So gut wie nichts. So, ich glaube, wir sollen uns überhaupt nichts vormachen. So kommen wir entschieden nicht weiter. Was die Welt braucht, sind zwei Dinge aus meiner Sicht, und ich bin Sozialwissenschaftler und Sie werden mich des Besseren belehren, ich bin überzeugt heute Abend. Das eine ist ökonomisch und das zweite ist auf der sozialen Ebene. Ökonomisch brauchen wir eine Steuer für Treibhausgase, die dem Schaden entspricht, die daraus entstehen. Und dieser Schaden ist nicht einer, den sich die Medien meistens vorstellen. Die sagen, gehen wir etwas zurück mit den Treibhausgasen und dann ist alles in Ordnung. Eigentlich, wenn die viele Treibhausgase haben langfristige Auswirkungen über hunderte Jahre, dann ist einfach ein Rückgang des Ausstoßes nicht genügend. Man muss sich vorstellen, es gibt so ein Reservoir an, sagen wir, Kohlendioxid, was man sich leisten kann, bevor wir mit relativer Sicherheit sagen können, dass die Temperatur ganz bestimmt über diese berüchtigten 2 Grad geht. Und das sind ungefähr 3200 Gigatonnen von Kohlendioxid. Und es gibt Wissenschaftler, die sich ausgerechnet haben, durch Business as usual, haben wir dieses Pensum in 30 Jahren erreicht. Und wenn wir es langsamer machen, dann dauert es etwas länger, das Pensum zu erreichen. Aber wie es jetzt aussieht, ist es so gut wie sicher, dass wir die 2 Grad übersteigen werden. Und da kommen noch zusätzlich ihre verschiedenen Bedingungen dazu. So, daher, wenn der Mensch in der Tat eigennützig ist, und ich glaube, dass die Wirtschaft und die Konzentration auf wirtschaftliche Dinge ihm eigennütziger macht, dann muss der Mensch für den Schaden zahlen, den er verursacht. Und das soll weltweit geschehen und daher eine weltweite CO2- oder Treibhausgassteuer wäre das, was ein eigennütziger Mensch braucht, um den Schaden zu beachten. Auf der sozialen, ich glaube nicht, dass das reicht. Ich glaube nicht auch, dass der Mensch einfach eigennützig ist. Aber auf der sozialen Ebene müssen wir uns im Klaren sein, dass in den nächsten 20 Jahren gewinnt die Menschheit 3 Milliarden neue Middle Class Bürgerinnen und Bürger, die unserer Mittelschicht entsprechen, in den Entwicklungsländern. Und die wollen derzeit es uns in den entwickelten Ländern nachmachen. Und das, was das fürs Klima bedeutet und für unseren Ressourcenverbrauch, das haben wir uns noch nicht echt vorgestellt. Jetzt, ich glaube, die Zeit ist gekommen auf der sozialen Ebene, dass wir ein paar Schritte zurückmachen und uns besinnen über das, was wir wirtschaftlich erzielt haben. Wir haben unseren materiellen Wohlstand enorm in die Höhe getrieben. Über die letzten 350 Jahre ist der Wohlstand in einer Weise gestiegen, weltweit, ich meine im Durchschnitt weltweit, was es noch nie getan hat. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie viel die Lebenszufriedenheit gestiegen ist in den Ländern, die den Wohlstand schon errungen haben, in dem die wichtigsten Bedürfnisse schon befriedigt worden sind, der Hunger und man hat genug Wärme und ein Dach übers Kopf und so weiter, sieht man, dass die Lebenszufriedenheit steigt kaum. Aber der Lebensstandard wächst weiterhin gewaltig. Wieso ist das? Der Grund, warum es so ist, psychologisch gesehen, ist, dass man gewöhnt sich an die neuen materiellen Güter. Und wenn andere in der Referenzgruppe das auch haben, dann ist es so gut wie wertlos bezüglich auf der eigenen Zufriedenheit. So, wenn man sich ein neues Auto oder einen tollen neue Designer Jeans, leider habe ich sie heute nicht an, kauft, denkt man sich, jetzt bin ich zufrieden. Aber wenn man den Nachbar sieht mit demselben Auto und denselben Jeans, ist man nicht mehr so zufrieden. Und auch unabhängig von Nachbar, nach 2 Monaten konzentriert man sich nicht mehr auf das Auto. Und so, was geschehen ist, ist, wir vernichten die Welt und wir haben nicht einmal eine langfristige Zufriedenheit davon, weil das meiste verpufft in einen Statuskampf. Und in einen Statuskampf kann die Gesellschaft allgemein nicht gewinnen. Und deshalb glaube ich, das ist mein letzter Punkt, wäre es wichtig, dass die Menschheit, die jetzt in die Mittelklasse kommt, sich bedacht ist, dass einfach eine Akkumulation von mehr Gütern keine große Zufriedenheit bringen wird und wir uns besinnen müssen auf den eigentlichen Sinn des Lebens. Und wenn wir auf der ökonomischen und auf der sozialen Ebene das politisch vorantreiben können, dann glaube ich, gibt es neue Hoffnungen.
Herr Snower, Ihre Ausführungen erinnern mich an einen Vortrag, den Herr Latif mal gehalten hat. Klimawandel, Kampf dagegen macht glücklich. Das haben wir nämlich damals schon mal gesagt. Ich erinnere diesen Vortrag noch sehr gut, wo du ausgeführt hast, dass genau diese Frage nämlich auch dazugehört. Lassen Sie mich noch ein paar Zahlen zu dem Zahlenspiel von Ihnen hinzufügen, die ich heute gelesen habe und die Herr Birol, der ehemalige Chefökonom der Internationalen Energieagentur und seit September Executive Director dort ist, gesagt hat. Heute subventionieren Staaten Kohle, Erdöl und Erdgas mit fast 500 Milliarden US-Dollar jährlich, um Kraftstoff und Strom billiger zu machen. Das ist 3-mal so viel, wie in die Förderung von erneuerbaren Energien gesteckt wird. Und er sagt, diese Subventionen bremsen Innovation, Energieeffizienz und regenerative Energien. Denn es sei etwa so, als wenn man beim 100-Meter-Lauf die regenerativen Energien auf den Startpunkt stellt und die fossilen Brennstoffe schon mal bei 50 Meter starten lässt, dann können die ja nur gewinnen. Und diese Subventionen, das wird ja sonst immer angeführt, tragen auch nicht zur Einkommensgerechtigkeit bei. Es gehen nämlich nur 8% davon an die wirklich Armen und 92% teilen sich dann die mit mittleren und hohen Einkommen über ihren größeren, wie eben ausgeführt, Konsum. Herr Habeck, wenn Sie das alles hören, möchten Sie dann nach Hause gehen oder was möchten Sie als nächstes tun?
Ja, wenn man Politiker ist, dann entscheidet man sich ja nicht mal in letzte Ausfahrten zu glauben, sondern wenn das so wäre, letzte Ausfahrt Paris, was ist denn dann, wenn sie verfehlt wird? Gehen wir dann alle nach Hause? Also man muss ja sich gerade zwingen, an die Möglichkeit von gesellschaftlichem Wandel zu glauben, sonst kann man es einfach sein lassen. Aber natürlich sind die Ausführungen, die Zahlen, und wir werden dann ja nicht nur 3 Milliarden mehr Mittelklassenmenschen bekommen, sondern nochmal 3 Milliarden Menschen mehr auf der Welt, die alle essen wollen und Wasser haben wollen und Ernährung haben wollen. Und dann versauern die Meere und die Hälfte davon lebt an den Meeren und wir werden weniger Fische haben oder eine andere Kulturform dort entwickeln. Ja gut, das ist natürlich jetzt nicht besonders hoffnungsfroh alles. Also ja, das ist schon bedrückend, aber Kopf in Sand stecken ist ja nur auch keine Antwort.
Gut, Sie gestalten ja auch. Also Sie haben ja auch Energiewende, gehört in gewisser Hinsicht ja zum Thema Klimawandel, zum Kampf gegen Klima. Was für Schritte halten Sie denn für nötig? Also Herr Snower hat gerade vorgeschlagen, Kohlendioxidsteuer.
Zum einen, glaube ich, muss verstanden werden und auch bei Idioten wie Donald Trump oder wer auch immer da irgendwie was zu sagen hat, dass wenn wir über Klimawandel reden, nicht abstrakte Wetterdiagramme verhandelt werden und auch letztlich nicht die Zukunft dieses Planeten, sondern die Zukunft dieser Gesellschaft oder der Menschheit. Also irgendwas wird übrig bleiben. Nur worüber wir tatsächlich reden, und das ist ja nun im Jahr 2015 auch gar nicht mehr abstrakt, sind Kriege, Hunger, Migrationsbewegungen. Und dann kann man mal die Wette eingehen, was wird wohl, wir leben ja alle, egal wie unsere monatlichen Gehaltschecks sind, wir leben ja hier im Wohlstand. Das tun 95% der Gesellschaft, der Weltbevölkerung nicht. Oder 90% vielleicht. Nun kann man ja mal die gesellschaftliche Wette eingehen, was werden die wohl machen, wenn sie nichts mehr zu verlieren haben? Wenn tatsächlich die Temperatur über 2 Grad auf 4 oder 5 Grad ansteigt. Wir reden tatsächlich über Krieg und Frieden letztlich, wenn wir über Klimawandel reden. Und deswegen verbietet sich erstmal jede Abstraktion, das sind Wohlstandsdebatten, akademisch geführte Debatten oder so etwas. Das muss als erstes mal verstanden werden, dass es hier in einem ganz, ganz materiell radikalen, ganz nahen Verhältnis um Krieg und Frieden, Sicherheit und Wohlstand im weitesten Sinne von der Gesellschaft der nächsten Generation geht. So, wenn das erstmal verstanden ist, dann verbieten sich alle Überlegungen, lass es mal laufen und wird schon nicht so schlimm kommen, weil es ja greifbar ist, dass es anders kommt. Herr Snower hat völlig recht und Deutschland ist da kein rühmliches Vorbild, das muss man ehrlicherweise auch sagen, dass die externen Kosten, wie sie dann ja immer plattdeutsch genannt werden, nicht fair eingepreist werden. Die Braunkohlekraftwerke sind deswegen großer Problembär der Energiewende, weil wir noch nicht mal in Deutschland in der Lage sind, die CO2-Ausgaben richtig zu bemessen und mit einer Gebühr zu belegen. In Europa ist der Zertifikatehandel am Boden und da reden wir, also wenn der Zertifikatehandel funktionieren würde, würde man sowas wie 15 bis vielleicht 20, Optimisten sagen, 30 Euro pro Tonne anlegen. Wir müssten, um tatsächlich Level Playing Field zu schaffen, von 80 Euro ungefähr pro Tonne ausgehen. Also wir sind weit davon entfernt, das, was Herr Snower gesagt hat, selbst in unserem reichen Europa und Deutschland einzufördern. Und wir haben, ich meine jetzt, was akut mein Problem ist, ist, dass das neue EEG verhandelt wird in dem reichen Deutschland.
Also Energieeinspeisungsgesetz.
Energieeinspeisegesetz, genau. Die Bundesregierung oder die sie tragenden Parteien haben beschlossen, bis 2025 sollen maximal, also es geht nicht minimal und besser sein können wir immer, maximal sollen der Anteil der erneuerbaren Energien 45% betragen. Wir haben in diesem Jahr einen Zuwachs, war ein exzellentes Windjahr und im Süden auch viel Sonne, von 5% gehabt, also etwa 33%. Macht rechnerisch 10% bis 2025, 12%, 33 bis 45, heißt pro Jahr dürfen nur noch 1,5% mehr Erneuerbare produziert werden. Jetzt fangen wir an, runterzurechnen, nur nicht zu viel erneuerbaren Strom zu produzieren. Und ich meine, dann wird es langsam wirklich absurd, nach Paris zu fahren und Klimadebatten zu führen, von der Rettung der Menschheit mal ganz abgesehen, wenn wir noch nicht mal in der Lage sind, das, was wir tun könnten, ohne Schmerzen hier umzusetzen. Das ist mein Alltag. So, und das bricht sich natürlich krass. Das bricht sich natürlich total krass mit den Szenarien, die hier heraufbeschworen werden, wenn wir noch nicht mal das, was wir tun könnten, und zwar mit wenig Schmerzen tun könnten, hier im reichen Deutschland in der Lage sind. Letztlich, Schlenker, zu Ihrer ersten Frage, ich sehe die negativen Szenarien und ich sehe die bedrohlichen Szenarien, aber ich sehe auch, dass sich was ändern könnte, wenn man es nur politisch wollte. Die erneuerbaren Energien haben eine Kostendegression hingelegt, wie sie nie erwartet worden wären. Wind produzieren wir in Schleswig-Holstein zu 5, 6 Cent, in Texas zu 2 Cent. Die Engländer bauen jetzt ein neues Atomkraftwerk und brauchen 13,5 Cent für die Kilowattstunde. Es lohnt sich nicht. Ökonomisch lohnt es sich nicht. Es ist nur ein Kampf von Lobbys. Es ist alte Welt gegen neue Welt. Und da weiß man natürlich nicht, wo man dabei rauskommt. Aber dass es möglich ist, die 1,7% deutlich anzuheben, jetzt noch schneller zu werden, daran glaube ich. Es ist nur ein politischer Kampf. Und ja gut, den kann man irgendwann aufgeben, aber dann müsste ich konsequenterweise zurücktreten und neben mir noch ein paar andere Leute. Und das will ich noch nicht.
Also irgendwie finde ich das ganz beruhigend, dass Sie jetzt hier nicht zurücktreten.
Noch nicht heute Abend, nee.
Na, also vielleicht auch morgen noch nicht, ne? Nicht, dass wir Sie so schocken. Ich finde, das eine ist ja Technik, was Sie gesagt haben. Herr Snower hat gerade was angesprochen, das heißt Verhalten. Wir alle wissen, dass wir sehr viel persönlich, Sie haben es deutlich ausgeführt, dazu beitragen könnten, dem Klimawandel also zu begegnen. Darf ich einmal in die Runde fragen, warum vermuten Sie, dass wir unser Verhalten so schwierig umstellen? Herr Latif, seit 2003, seit 1995 höre ich Sie immer wieder warnen. Trotzdem, irgendwas fehlt.
Ja, irgendwas fehlt und wir geben uns einfach Scheinwerten hin. Ich meine, Geländewagen ist eben kein Wert. Ich meine, Familie ist ein Wert. Ja? Kinder sind ein Wert. Aber Geländewagen, das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Und und Lebensmittel zu produzieren, um sie wegzuschmeißen, macht irgendwie auch keinen Sinn. Und ich meine, wir müssen uns einfach mal bewusst machen, in welcher Verschwendungsgesellschaft wir eigentlich leben. Und das sieht man eigentlich immer ganz gut, wenn man sich die Pro-Kopf-Zahlen einfach nochmal ansieht. Also wir Deutschen produzieren ungefähr so knapp 10 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr. Ein Amerikaner ist natürlich deutlich über uns, 17 Tonnen derzeit pro Kopf und Jahr, aber wenn Sie mal einen Inder nehmen, der ist knapp unter 2 Tonnen, aber ein Chinese ist auch schon bei 7 Tonnen. Ja, also muss man sehen. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, ich persönlich glaube, es geht auch auf den Klimakonferenzen nicht voran und auch auf dieser übrigens wird es nicht vorangehen, obwohl natürlich der Durchbruch am Ende gefeiert wird. Ja, können sich jetzt schon drauf freuen. Ja. Wir sind nicht glaubwürdig. Ich meine, das ist es einfach. Wir sind als Industrienation nicht glaubwürdig. Ich habe ganz genau hingehört, was Obama gesagt hat, was Frau Merkel gesagt hat. Frau Merkel hat nicht einmal die 40%, die ja eigentlich offizielle Regierungspolitik sind, 40% Reduktion bis 2020 gegenüber 1990 in ihre Rede formuliert. Ich habe das Gefühl, sie glaubt gar nicht mehr daran, dass wir diese 40% überhaupt schaffen. Ja? Ich meine, Sie können auch einem Inder oder einem Chinesen nicht klar machen, dass er oder sie etwas tun soll, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht machen. Ich meine, Sie müssen einfach mal fragen, wer hat die historische Verantwortung? Das sind wir doch, die alten Industrienationen. Ich meine, die Amerikaner alleine, die US-Amerikaner haben ein Viertel des CO2s in die Luft geblasen, was wir heute dort messen, ein Viertel. Die Europäer nochmal ein Viertel, das sind schon 50%. Die Chinesen sind zwar jetzt der größte Verursacher von CO2, aber sie haben ja nicht die historische Verantwortung. Ich meine, die sind jetzt bei 11%. wenn man mal fragt, wer hat das da oben reingebracht. Also ich glaube, man kann lamentieren, wie man will, wenn man nicht anfängt, selbst, ja, auch wenn man absolut gesehen nicht viel ausstößt. Ja, wenn Deutschland kein CO2 ausstoßen würde, es würde nicht groß, was den globalen Ausstoß angeht, ins Gewicht fallen. Aber ich glaube, wenn wir als einzelne Menschen und damit auch als Deutschland nicht zeigen, dass es möglich ist, und ich glaube fest an die Vorbildfunktion, wenn wir es nicht zeigen können oder irgendjemand anders, aber ich glaube, wir sind prädestiniert, um es zu zeigen, wenn wir es nicht zeigen, wird sich niemals etwas ändern, denn wir müssen einfach zeigen, Reduktion von Treibhausgasen, Dekarbonisierung der Gesellschaft bis ungefähr Mitte des Jahrhunderts ist möglich und möglich, während es uns auch noch sehr gut dabei geht.
Herr Snower, Sie klatschen jetzt, aber Sie haben eben so skeptisch geguckt, dass ich dachte, so ganz mögen Sie ihm nicht zustimmen. Also Vorbild Deutschland alleine?
Ich glaube, einerseits das, was Sie gesagt haben über Vorbildfunktion, das ist in der Tat wichtig. Aber natürlich ist die Vorbildfunktion innerhalb Deutschlands auch wichtig. Und da hat die Politik und andere, die wichtige Rollen spielen in der Gesellschaft, eine wichtige Rolle. Und da müssen wir gewissen Fallen aus dem Weg gehen. Und ich glaube, eine Denkfalle, die wir haben, ist, dass Subventionen sind so gut wie Steuern. Statt Leute zu besteuern und sie bestrafen, wenn sie was tun, subventionieren wir lieber etwas Gutes. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass man sich Wählerstimmen damit kaufen kann und man kann... Üblicherweise geben die Staaten dann viel zu viele Zertifikate an die übelsten Produzenten ab kaufen sich daher eine Wählergunst. Damit ist die Arbeit nicht getan. Steuern bedeuten, dass man die Kosten eines Schadens selber trägt. Indem man etwas Gutes subventioniert, das hat einen ganz anderen Effekt. Muss sich vorstellen, weil sich bei Diebstahl oder wenn man jemanden ermordet, kommt man ins Gefängnis und wird bestraft. Wenn wir sagen würden, das mögen wir nicht, lieber belohnen wir jeden, der niemanden ermordet hat. Das ist nicht dasselbe in der Gesellschaft. Ja. Das sollten wir wirklich vor Augen haben in der Klimadebatte. Und bei Cap and Trade, was wir in Europa haben, die Zertifikate, da ist der Preis so niedrig, wie Sie gesagt haben, da kommen wir einfach nicht weiter. Es sind relativ viel zu wenige davon beeinflusst. Und daher brauchen wir etwas Flächendeckendes und das ist ein ganz anderes Modell. So, ich glaube, das und das, was Sie gesagt haben, Herr Latif, dass wir uns besinnen sollen, worin die Zufriedenheit und die Erfüllung im Leben kommt, das kann man sich oft schwer vorstellen. Und Sie, so gut wie alle, sind viel jünger als ich. Und daher wird es noch lange dauern, weil inzwischen gibt es eine lange Phase, in der man von Herdentrieb getrieben wird, in dem Status wichtig ist und so weiter. Nach einer Weile kommt man irgendwie zum Punkt und denkt sich, wofür war das Leben da? Was hat mir wirklich, Erfüllung gegeben? Und die materiellen Sachen kommen da an... nicht an den ersten 10 Stellen. Und die zwischenmenschlichen Beziehungen, die werden sehr groß geschrieben. Und die haben ganz andere Umweltauswirkungen als die Produktion von materiellen Gütern.
Wie ich eingangs schon sagte, das Thema Caring Economics ist ein wahrliches Zukunftsthema.
Ich möchte einen Punkt aufgreifen, dieses Zufriedenheits- oder Sozialelement. Das wäre ein schöner Gedanke, wenn der Reichtum oder die Nährstoffe oder das, was wir brauchen an Lebensgrundlage, auch entsprechend für alle gleich verfügbar und tatsächlich gleich verteilt wäre. Das ist es ja nicht. Unser Wohlstand beruht ja auf dem Elend bestimmter Länder, die das nicht geschafft haben, weil sie eine andere Historie hatten, also immer Entwicklungsland waren oder dann als Hinterland von unseren Nationen und auf deren Reichtum aufgebaut sind, erstmal was nachzuholen haben. Also so und so viele Leute leben unter Armut und haben auch nicht die Ressource, um diese Zufriedenheit erstmal zu entwickeln, oder sie drückt sich anders aus. Also erstmal dieses Verhältnis sollte man festhalten. Das kann ich als Bodenkundler sogar am Boden sehen. Aber wenn ich dann auf die Ebene gehe, was kann ich als Einzelner tun? Mujib Latif hat gerade angesprochen, in Mitteleuropa, Amerika wird so viel Lebensmittel produziert. Bei uns landen sie, früher hießen die Apfelbutter und sonstige Berge. Unsere Böden geben das her, aber die Verteilung dieser Lebensmittel landet nicht dort, wo gehungert wird. Und diese Diskrepanz müsste erstmal beseitigt werden. Die Leute müssen auf ein Niveau gehoben werden oder sich selbst bringen, dass sie tatsächlich dann sich Gedanken machen drin, was ist eine Erfüllung. Die haben doch gar nicht das Problem, dass sie einen Porsche wollen, der jetzt so nach Geländewagen ausgestylt ist, weil der neben dem anderen kleinen Porsche stehen muss. Das ist einfach schon fast zynisch, sowas gibt es eigentlich nicht, wenn man seriös sich jetzt das anguckt, was in Paris erfolgt. Der einzige Vorteil, finde ich, dass die Herren mit einer großen CO2-Bilanz da überall hinfliegen und unheimlich viel gegen unser Klima tun oder das Klima zusätzlich belasten, ist, dass die zusammensetzen und das Thema Klima als eins wenigstens identifiziert haben, worüber man gemeinsam sprechen kann. Und dann können andere Themen kommen, wie zum Beispiel die Versorgung mit sauberem Wasser oder ausreichend Nahrungsproduktion auf Böden, die das eigentlich gar nicht hergeben. Und so kann ich viele Beispiele sehen, aber das müsste ich dann auch mir genau angucken. Und die Frage, was kann ich als Einzelner dazu? Ich bin Professor an der Uni Hamburg. Ich kann tatsächlich, ich werfe keine Lebensmittel weg. Aber ich bin zum Beispiel als Bodenkundler gegen Energiepflanzenproduktion. Das ist der blödeste Kram, den wir gemacht haben. Ich würde Sie auch bitten, einfach weniger Fleisch zu essen. Nehmen Sie nicht 2 Kilo, sondern nur 300 Gramm. Und das können Sie sich einzeln überlegen, was Sie persönlich machen wollen. Zum Beispiel Ihren Garten, der hat bestimmt eine tolle versiegelte Fläche, wo Sie Ihr Auto hinstellen, wegmachen, die Entsiegelung vorantreiben, damit Böden wieder atmen können und ihre Funktionen für eine CO2-Senke ausüben können. Und so gibt es viele, viele kleine Dinge. Mir würden ganz viele anfangen, Ihnen fallen vielleicht noch weitere Dinge ein, wo ich sagen kann, ich persönlich kann was tun. Das ist aber was anderes, als jetzt sich anzugucken, was macht derzeit weltweit die Klimapolitik mit uns. Vielleicht erstmal so als Geschichte.
Der Vorteil an Bodenkundlern ist, Sie haben es gemerkt, das ist ein richtig anzufassendes Metier. Und man kann sicher sein, wenn man mit ihnen spricht, bekommt man auch praktische, anfassende Beispiele, was man tun kann. Herr Habeck, nun möchte ich Sie jetzt nicht in die philosophische Ecke entrücken, obwohl Sie da zu Hause sind. Was diese Spagat zwischen dem Veggie Day, den hatten wir ja schon mal, der kam irgendwie nicht so gut, obwohl das natürlich genau weniger Fleisch essen ja sehr sinnvoll wäre. Der CO2-Steuer, wie kommt man da durch, dass man zwischen wirklich politische Rahmenbedingungen schaffen, die auch einen nachhaltigeren Lebensstil positiv erscheinen lassen?
Ja, ich kann es wieder nur aus meiner jetzigen Perspektive beantworten, und die Antwort fällt relativ harsch aus. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, muss das Noah genauer markieren, das Datum vielleicht, einen dramatischen Verlust des Verständnisses von Politik, vom politischen Raum, von gesellschaftlicher Verantwortung erlebt. Und zwar Richtung, und das ist letztlich ein Kategorienfehler, wenn Sie mich schon als Philosoph ansprechen, Richtung Konsumerverhalten. Also die ganze TTIP-Debatte, die ja letztlich eine Handelsdebatte ist, kreist um die Frage, entscheiden Konsumenten über das, was richtig und was falsch ist? Dann haben wir offene Märkte und jeder entscheidet an der Einkaufskasse. Oder Die andere Seite entscheiden Bürger über Regierungen und Parlamente und Institutionen, was richtig und was falsch ist. Und wir haben uns angewöhnt, wir erstmal jetzt, nicht Sie natürlich und nicht ich, aber die Gesellschaft in den letzten Jahren, zu glauben, dass es die Konsumenten sind. Und deswegen haben wir keine Regeln oder nicht ausreichende Regeln, weil wir damit ja den freien Markt und die Konsummöglichkeiten irgendwie einschränken würden. Und wenn wir jetzt ehrlich, ich jedenfalls zu mir bin, ist, als Konsument wird das nie was. Wenn man mich als Konsument anspielt, da kann ich 10-mal sagen, SUV ist ja fürchterlich. Ich weiß nicht, wenn mir einer ein SUV da hinstellen würde, ob ich das nicht ganz sofort vergessen würde und sage, oh, ich probiere mal das Ding zu fahren. Obwohl ich mich dafür schämen würde eigentlich. Kennt doch jeder eigentlich, man hat tolle Vorsätze und dann ist es, weiß nicht was, 19.45 Uhr und man muss noch schnell was zu essen einkaufen und dann kauft man nicht die Produkte, die man vielleicht haben wollte. Und denken Sie an Ihre Klamotten, die Sie tragen. Wer weiß von seinen Klamotten schon, zu welchen Bedingungen die denn hergestellt wurden. Aber wenn wir jetzt mal eine kurze Umfrage machen würden, wollt ihr ausschließen, dass in Deutschland Klamotten verkauft werden, die unter elenden Arbeitslagerbedingungen geschaffen wurden? Wir würden wahrscheinlich nahezu 100% kriegen, auch für den Preis, dass sie doppelt so teuer werden oder 10 Euro mehr kosten würden. Und wir verfehlen als Konsumenten dauernd den Raum des Politischen. Und die Folge ist dann auch, dass wir mit dem Raum des Politischen einen dramatischen Verlust von internationalen Institutionen erlebt haben. Bei Europa greifbar, ja, das ist ja nichts mehr fast von übrig, also nicht nur Richtung Flüchtlingspolitik und so, das Verständnis geht uns verloren, dass wir eigentlich einen übernationalen Raum haben und von UN und Klimakonferenzen und Verbindlichkeiten von Verabredungen will ich gar nicht reden, das ist ja auch nicht abstrakt, ja, dass das UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk, seit Monaten anmahnt, dass sie kein Geld mehr haben, um in ihren Lagern einigermaßen Lebenssicherheiten garantieren zu können und nichts passiert, das ist doch, das versteht man doch nicht, außer man erkennt, dass jeder Euro fürs UNHCR ein Euro ist, den wir nicht für irgendwelche Gelder hier ausgeben können. So, und das ist meine Antwort darauf, warum und auch wie wir diese Klimadebatte oder die Verzichtsdebatte richtig führen müssen. Aus eher prinzipiellen Gründen glaube ich, wir sollten uns ersparen, Menschen umerziehen zu wollen, als direkte moralische Ansprache. Wir brauchen aber auch gar nicht bessere Menschen zu sein, um bessere Politik herzustellen. Das geht ja auch wenn wir alle zugeben, dass wir widersprüchlich, geizig, faul, träge und weiß ich nicht, luxusorientiert sind. Und trotzdem können wir doch uns als Bürger im Status des politischen Wesens darauf vereinbaren, dass wir als politische Bürger besser sein wollen, als wir als Konsumenten jemals sein könnten. Und dann haben wir die Chance, auch Regeln zu definieren, die uns vielleicht im Alltag auch nerven. Und dann ist der Strom vielleicht teurer. Und dann gibt es Verzichtsgebote und dann gibt es auch bestimmte Produkte, die nicht mehr angeboten werden. Die werden uns im Alltag nerven. Aber als Bürger können wir immer noch stolz darauf sein, dass wir Teil davon sind, dass diese Sachen dann aus den Regalen verbannt werden. Und das ist in den letzten Jahren verloren gegangen. Das ist vielleicht sozusagen die Konsequenz des Neoliberalismus, dass wir Gesellschaft nur noch aus der Sicht des Konsumenten verstehen und dann als Politiker immer in diese dämlichen Fallen reinlaufen zu sagen, ja, und dann müssen wir die Konsumenten eben umerziehen. Müssen wir gar nicht. Wir müssen die Konsumenten wieder zu Bürgern machen und dann das auf die Ebene der Institutionen heben und dann wird es auch möglich sein, Cap and Trade auf die Gebühren zu bringen und Kohlekraftwerke abzuschalten, wie man es eigentlich machen müsste. Als Konsumenten, als widersprüchliche Menschen wird es nie was werden. Aber diesen Kategorien Fehler der letzten 2-3 Jahrzehnte, den müssen wir irgendwie beenden.
Also ich würde gerne zwangsweise, weil wir auch einige Referenten haben, noch weiter müssen, in die letzte Runde eingehen und diese Fragen mitnehmen. Also was braucht man an Steuer und was würden Sie mit einer Riesensteuer machen? Wie muss man sich das praktisch vorstellen, wäre sowieso mal eine Frage. Was nämlich wäre die Tat, die Sie sich wünschen würden von Paris, wenn Sie einen Moment lang utopisch sein dürfen? Herr Snoer, Sie dürfen mit den Millionen anfangen, das ist ja schon Utopie.
Ich glaube, es fällt einem sehr leicht etwas ein, wenn man Geld hat, etwas damit zu tun.
Da ist doch noch ein Handy an, ne?
Ich glaube, die Möglichkeit zu sehen, dass man gerechte Weise Steuern einführen kann. Das wäre eine sehr wichtige Einsicht. Sie haben gesprochen von Armut und Ungleichheit, die man dadurch beheben könnte. Es gibt Krankheit und so weiter. Das Geld wird leicht gebraucht. Und das Interessante ist, dass jedes Land hätte einen Fundus, in dem das Geld ausgegeben werden könnte. So der demokratische Prozess, wenn man die Leute als Bürgerinnen und Bürger statt als Konsumenten anspricht, würde dann einen erlauben, glaube ich, große Sprünge in Bezug auf Armut und Ungleichheit und anderes zu tun. Aber das Wichtige ist einfach zu sehen, dass in diesem Fall Steuern zahlen die meisten sehr ungern. In diesem Fall ist es wirklich notwendig für die Zukunft der Welt, diese Steuer zu erheben. Und ein letzter Punkt ist in Bezug auf Armut. Die Armen sind nicht diejenigen, die den größten CO2-Ausstoß machen. Und es sind diejenigen, die den Wohlstand schon erreicht haben. Und dass die sich dann besinnen, ist ganz besonders wichtig, besonders die Neuen, die dort hereinkommen. So, ich glaube, wenn wir in eine Welt kommen, wo man die Notwendigkeit solcher Steuern sieht und wenn man das dann mit großer Verantwortung macht, die größten Übel der Menschheit versucht, damit zu lindern, wäre schon viel getan.
Also Ihr Wunsch an Paris wäre eine CO2-Steuer?
Genau, ich glaube, wir sollten entschieden, das wäre mein letztes Plädoyer. Man soll sich nicht vorstellen, was kann jeder Mensch tun. Ich drehe das Licht aus, wenn ich einen Raum verlasse und so weiter. Das sind alles Ablenkmanöver. Wir sollen uns konzentrieren auf Sachen, die eigentlich zum Ziel führen. Wir wollen nicht die Genugtuung haben zu sagen, ich habe was getan und jetzt lasst mich in Ruhe, wenn es nicht zum Ziel führt. Und daher sollen wir nicht Ruhe geben, bis die ganze Welt eine CO2-Steuer hat.
Frau Pfeiffer, was wäre Ihr Wunsch?
Keine weltweite Steuern für alle, denn was soll ein Mensch in Ghana, der seine Landgrundlage verloren hat und die Böden so arm sind, dass ich nichts mehr produzieren kann und dem auch ein Herr Habeck in Schleswig-Holstein nicht helfen kann? Also Steuern bedeutet für mich zusätzliche Lebenskosten. Die brauche ich nicht, das ist ein Hilfsmittel. Was wir brauchen, das hat Herr Snowden vielleicht schon gesagt, ein Grundverständnis tatsächlich, wie können wir das schaffen mit dem Überfluss, den wir können und mit der Technik und dem Know-how auf der Erde für alle. Es muss nicht 100% deckend sein, aber Lebensbedingungen zu haben, die die nächsten und die übernächsten Generationen auch noch als lebenswert empfinden. Und das können wir. Wir fliegen auf den Mond oder sonst wo oder nehmen den Mars uns vor. Ich glaube nicht, dass wir mit dem Elend und dem Hunger, und der ist da, in verschiedenen Regionen einfach leben müssen. Und da helfen, glaube ich, keine Steuern. Die können wir zahlen. Ich zahle meinetwegen mehr Steuern, aber ich kann das nicht von einem Menschen in Ghana oder sonst wo, in Bangladesch, erwarten.
Also Ihr Wunsch wäre ein 10-Punkte-Investitionsprogramm in Paris für eine nachhaltige und weltweite Sicherung, Ernährungsversorgung.
Zum Beispiel von sauberes
Aufforsten von Naturwäldern. Gut. Herr Latif. Ja, ich weiß, Sie sind skeptisch, trotzdem.
Nein, muss jetzt sein. Ich glaube, Sie können das Klima doch nicht in Isolation lösen. Ich meine, Sie können doch nicht glauben, das Klimaproblem zu lösen, ohne die anderen großen Probleme der Menschheit zu lösen. Das ist doch eine völlige Illusion. Deswegen bin ich auch der Meinung, sollte man diese Klimakonferenzen sein lassen. Es bringt es ist wirklich so. Ich meine, da sind 20.000 Menschen, glaube ich, und die haben sich noch nie auf irgendwas geeinigt. Ja, die 21. Weltklimakonferenz. Nein, ich glaube, wir brauchen einen völlig anderen Lebensentwurf, der eben was du angesprochen hast, Eva Maria, der natürlich den Unterschied zwischen Arm und Reich mit berücksichtigt, der eben auch die Art und Weise unserer Ökonomie berücksichtigt. Im Prinzip genau das, was der Cup of Rome gesagt hat. Wachstum, natürlich kann man Wachstum hinterfragen, nicht per se, aber Wachstum mit Ressourcenverbrauch, das ist natürlich nicht das Wachstum, was nachhaltig ist. Ja? Und ich meine, das Klimaproblem ist doch nur ein Symptom dessen, dass wir halt nicht nachhaltig auf diesem Planeten leben oder nicht zukunftsfähig. Ich meine, dieses Wort Nachhaltigkeit mag ich nicht mehr, dass wir nicht zukunftsfähig auf diesem Planeten leben. Und deswegen finde ich, können wir uns hier nicht auf einen kleinen Bereich konzentrieren, sondern wir müssen das große Ganze sehen, und nur dann, glaube ich, wenn wir alle Probleme, das Klimaproblem werden wir nur lösen, wenn wir letzten Endes alle Probleme gemeinsam angeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich mit dem Papst wirklich nichts am Hut habe, er hat das genau richtig formuliert. Er hat nämlich gesagt, wir sollten die Verbindung herstellen zwischen den Armen dieser Welt und der Anfälligkeit des Planeten.
Der Anfälligkeit des Planeten. So, ja.
Das könnten wir jetzt als Schlusswort nehmen. Tun wir nicht. Herr Habeck.
Dann nehme ich die Gedanken auf und mache ihn konkret. 2008, das hat übrigens WikiLeaks mal veröffentlicht, das Dokument. 2008 hat der UN-Beauftragte für Syrien sich an das UN-Zentralgebäude in New York gewandt und gesagt, wir haben jetzt die zwei trockensten Jahre seit 100 Jahren in Syrien gehabt. Da bahnt sich eine Völkerwanderung an. Ich brauche jetzt 28 Millionen US-Dollar, um sofort helfen zu können. Hat er nicht bekommen. Es kamen noch zwei weitere trockene Jahre, also die vier heißesten Jahre in Syrien seit 100 Jahren. 1 Million Leute haben das Land verlassen. Es ist genau das eingetreten, was WikiLeaks 2008 veröffentlicht hat. Sie sind auf ein korruptes Regime getroffen, das mit ethnischen und religiösen Konflikten nicht umgehen konnte. Die Leute sind in Ghettos gelandet, sie haben sich radikalisiert, und die Konsequenz sehen wir heute. Damit sage ich nicht, dass das jetzt alles, dass das Klima den syrischen Krieg ausgelöst hat, aber dass es einen Einfluss gegeben hat, auf das ist unstrittig inzwischen. In Jordanien ist der Wasserspiegel in den letzten 20 Jahren um 60 Meter gesunken. Die Leute können nicht mehr Landwirtschaft betreiben in Jordanien. In Nigeria verlieren wir jedes Jahr 300.000 Hektar fruchtbares Land an die Wüste. Bei noch nicht über 2 Grad oder 4 Grad. Das ist die Realität. Und insofern hat Mujib Latif völlig recht. Wenn das jetzt schon die Konsequenz der Verletzlichkeit des Planeten ist, worüber reden wir dann wohl in Zukunft, wenn wir nicht für Wasser und Ernährung sorgen? So, das wäre meine Antwort, die da oben gefragt wurde. Ich glaube, dass es undenkbar ist, Außen- und Sicherheitspolitik in Zukunft zu betreiben, ohne Klima- und Ernährungspolitik mitzudenken. Das mitzudenken heißt, für einigermaßen stabile Lebensverhältnisse zu sorgen, also das Geld tatsächlich von hier zu transferieren in die Länder, die sonst keine Chance haben, einigermaßen stabile gesellschaftliche Verhältnisse zu halten. Und zwar erstens, um denen zu helfen, aber auch, um nicht die Außenpolitik permanent, also ich meine, was passiert denn, wenn die Leute alle nach Europa wollen? Das ist doch sozusagen in unserem eigenen wohlverstandenen Interesse, das ist doch nicht Almosen, sondern das ist unser eigenes Interesse, da ein Stück weit die Welt zu stabilisieren. Und wie meine ich das mit der Bürger-Konsumenten-Frage? Im Grunde, ich bin ja auch Agrarminister, bin ich aus der Landwirtschaftsdebatte, ist mir das so krass klar geworden, weil jede Diskussion mit dem Bauernverband an der Frage endet, wo sie mir sagen, ja, du forderst hier irgendwie Ökologie und Tierwohl und Tierschutz, und in Wahrheit wollen die Konsumenten doch was völlig anderes kaufen. Die kaufen doch immer das billige Hack bei Aldi an der Kasse. Und das tun sie vielleicht, oder viele Leute tun es, weil sie, keine Ahnung, weil das nett hergemacht ist, und auf dem Hack ist dann ein Fachwerkhaus mit Apfelbaum drauf, als ob das Schwein im Fachwerkhaus gelebt hätte. Und dann geht man da hin und sagt, ja gut, okay, wird ja wohl nicht so schlimm sein, und billiger ist es auch noch, und dann kann ich auch noch gleich, keine Ahnung, den Aldi Glühwein nehmen, und der ist ja so lecker, und dann habe ich noch was gespart gegenüber dem Christkindl Glühwein oder so. Was immer Leute tun. Das ist das Veggie-Day-Problem. Da haben wir gesagt, Leute, benehmt euch anders. Hätten die Grünen oder wer immer damals gesagt, wir zeigen euch mal Bilder, wie im Schweinestall aussieht und fragen euch, wollt ihr, dass es so ist? Oder wollt ihr, dass das Schwein, keine Ahnung, 50 Zentimeter mehr Platz hat in der Bochtenbeleggröße? Dann würde ich gerne mal sehen, was da, wie die Abstimmung ausgegangen wäre. Und das meine ich sozusagen, die richtige Frage zielt auf die politische Regelsetzung. Und wenn wir uns dann daran erinnern, dass die politische Regelsetzung eigentlich das ist, warum wir überhaupt zur Wahl gehen, dann glaube ich, gibt es auch eine gewisse Chance, dass sich da was ändert. Wer hat die Verantwortung dafür? Sie wie ich. Vor allem die Politiker. Das glaube ich, ist so, dass die Politiker, deswegen haben wir ja nun gerade für eine gewisse Zeit diesen Beruf, politische Fragen stellen sollen und nicht Konsumentenfragen stellen sollen. Es wäre aber auch sehr hilfreich, wenn die Bürger das einfordern und einklagen würden. Und gibt es Hoffnung? Ja, die gibt es. Wenn Sie sich angucken, wie die Bewegung gegen TTIP sich auf die Straße stellt, das ist ja im Kern die Debatte darüber, wollen wir uns als Konsumenten in Märkten bewegen oder wollen wir erkämpfte Regeln dieser Gesellschaft verteidigen, weil sie unsere Zivilgesellschaft ausgemacht haben, weil das unsere Geschichte ist. Und insofern gibt es ganz große Hoffnung, dass sich das jetzt nach 2-3 Jahrzehnten mal ändert und wir wieder die Rückkehr des Politischen erleben.
Ich muss jetzt Ihre Hoffnung enttäuschen, noch weitere Fragen loszuwerden. Es ist 8:45, wir sind schon eine Viertelstunde über der Zeit. Ich hoffe, Sie nehmen mit von diesem Abend, dass das Denken in geraden Linien keine Lösung ist, sondern dass wir lernen müssen, in Netzen zu denken und unser Verhalten auch entsprechend zu organisieren. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen, für Ihre Bereitschaft, so lange zuzuhören und mitzudiskutieren. Draußen stehen noch ein paar Getränke und ich hoffe, wir finden die Gelegenheit, noch ein bisschen weiter zu diskutieren über Wege zu einer lebenswerten Zukunft. Ich danke Ihnen.